Willkommen zum E-Com Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Online-Shop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status quo durchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bittmann.
Siebenstellig mit Pinterest Ads. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im E-Com Secrets Podcast. Und in der heutigen Episode habe ich einen Interviewpartner mit am Start. Bevor ich da jetzt reinstarte, abonniere diesen Podcast, like diese Episode, hinterlass gerne auch einen Kommentar oder eine Bewertung. Teile es auch gerne mit deinen E-Commerce-Freunden. Mich freut es immer, hier auch Feedback zu bekommen. Und falls du irgendwelche Fragen hast, Anregungen oder Topics zu Episoden, schreib mir gerne direkt auf Instagram. Heute geht es um das Thema Pinterest Ads. Ich glaube, das ist das erste Mal jetzt auch hier in diesem Podcast. Ich habe dazu einen Interviewpartner mit reingeholt, und zwar den Mick Dietrichs aus Hamburg. Er hat eine super spannende Story mitgebracht. Er teilt einige Insights zu Pinterest Ads in Bezug auf E-Commerce. Und ja, bevor ich jetzt hier zu viele Worte verliere, jetzt geht's los. Mick Dietrichs, mich freut's, dass du hier am Start bist. Wie geht's dir erstmal?
Mir geht's gut, danke. Freut mich auch, dass ich am Start bin.
Sehr, sehr nice, dass du hier bist. Wir haben uns ja kennengelernt über Instagram, über die ein oder andere Message. Und dann haben wir beide mal gedacht, komm, lass uns doch mal eine Podcast-Episode aufnehmen, denn du hast ein ganz spannendes Thema. Wir werden heute viel über Pinterest-Ads sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie du mit einem Produktstore auf Seven Figures hochskaliert hast. Bevor wir da jetzt mal reinstarten, ich bin super neugierig. Vielleicht hast du so eine Vorabgeschichte, so eine typische Heroes Journey vom Bordstein zur Skyline quasi. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen zum Start, einfach mal so deinen Werdegang erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Es passt auch ganz gut vom Bordstein, wie damals Bushido, glaube ich, war das, ne?
Von das Bordstein zur Skyline auch, ja. Oder so.
ich habe da viele Jobs gemacht früher. So diese klassische Hero Story fing an mit nach der Schule, ganz normal Hauptschule, habe nichts studiert, kein Abi gemacht oder so. Ich komme aus einem Arbeiterverhältnis, also mein Vater hat immer gearbeitet, hat gesagt, Arbeiterhaushalt, und er hat gesagt, ja, geh früh arbeiten, und mit 15, 16 angefangen zu arbeiten, bis, also immer Vollzeit, die meiste Zeit bis 22, 23, jetzt bin ich 26, und dazu haben so gehört Jobs wie, das habe ich ein paar Jahre wirklich gemacht, auch in der Gastronomie ausgelernt, dort eine Ausbildung gemacht, weil ich nichts Besseres gefunden habe und gar keinen Plan hatte, was ich machen soll. Es war so Burgerbrater dann bei Gymblock, kennen die meisten, so aus Hamburg, gibt's in Hamburg und Berlin, glaube ich, auch. Im Tellerwäscher war ich dort sogar auch, dann war ich mal Pizzabäcker bei Smileys und so weiter. Ich habe sogar mal Strom an Haustüren verkauft, also diese typischen Leute, die von Haustür zu Haustür gehen, da klingeln und sagen, ja moin, wir kommen wegen dem Strom, Anbieter wechseln und so weiter, und da kriegst du auch den einen oder anderen, negativen Kommentar hinterhergeschmissen sozusagen. Aber war auf jeden Fall sehr, sehr geil für diesen Werdegang. Habe einiges dort gelernt, so aus der Komfortzone auch rauszukommen, ne? Weil klingel mal bei irgendeiner Tür mit so einer Mappe in deiner Hand und dann kommst du da einfach so mit einer Mappe und einem Stift bei einer fremden Person einfach innerhalb von 20 Sekunden in das Haus schon rein. Also schon ein bisschen crazy, so, ne? Der Gedanke auch dabei jetzt im Nachhinein. Aber war halt irgendwie easy machbar alles. Und da hast du dann die Verträge abgeschlossen, dass du dann deine Provision kassierst. Dann hatte ich auch, ich war immer, egal bei welchem Job, war ich immer so 6 bis 18 Monate ungefähr. Je nachdem, wie Bock ich da hatte. Weil am Anfang ist alles immer spaßig, egal was es war. So, ne? Dann hatte ich auch bei Network Marketing hatte ich auch mal gemacht und hart durchgezogen. So fing das auch an mit diesem Traum, ich will reich werden. So, ne? Ich will finanzielle Freiheit, Passiveinkommen. Und irgendwas aufbauen, was Eigenes. Das war 2014, 15 irgendwie so. Das waren so Energy-Dosen. Kennst du die von Vima?
Von denen habe ich auch gehört, ja.
Ja, das sind so gesunde Energy-Drinks. Und das war damals noch heiden viel Geld. Da habe ich irgendwie, da musstest du 180 Euro bezahlen für Energy-Dosen. Alle Freunde in deinem Umfeld so, du bist doch verrückt, 180. Oder noch mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Oder 300, ich habe echt den Bezug verloren, aber es war auf jeden Fall so, dass am Ende pro Energy-Dose hast du 3 Euro bezahlt und du musstest, wie viele Stück musstest du abnehmen? Ich glaube 100 Stück, damit du diese aktive Membership so, ja, dann kommst du hin, 280 Euro halten kannst, ne, damit du auch neue Leute einladen kannst, und dann, ja, du kennst ja dieses ganze in Anführungszeichen Schneeballsystem, was man dann immer gegen argumentiert hat, dass es nicht
ist. Wie war das so für dich? Ja, wie war das damals so für dich? So auch an die, wahrscheinlich auch an Freunde verkaufen, Familie und sowas, wie war das?
Boah, ey, das war schlimm, weil, also im Nachhinein schlimm, weil ich bin halt so ein Typ, ich bin richtig committed und ich ziehe dann alle mit, alle, komplett. Ich lerne neue Leute kennen, ich würde ein Girl kennenlernen, die eigentlich meine Traumfrau ist, ich würde die mitziehen und sagen, ey, mach das mit mir, komm, so, weißt du, ich ziehe jeden mit. Und das war halt der Fehler, weil ich hatte keine Ahnung, wie es funktioniert und ich habe den Leuten so einen Cold Pitch gesagt, so bei Facebook, habe die jahrelang nicht gesehen und schreibe als Cold Pitch, ey, hast du Bock, Business zu machen? Hast du Bock, Cash zu machen? Und teilweise waren das so alte kriminelle Freunde und die haben was ganz anderes gedacht, als was ich als Intention hatte. Die kommen dann vorbei in so ein Shisha-Café, dann wird eine Präsentation gehalten und dann sagen die, was ist das für ein Scheiß hier? Und war witzig, weil ich habe mir quasi alle kalten Kontakte und warmen Kontakte so ein bisschen versaut die Jahre dadurch, ne? Und alle wollten mich so ein bisschen meiden. Man meidet ja immer so ein bisschen die MLMler so, ne? So, was will der von mir? Der will irgendwas von mir. Und aber ich habe verdammt viel gelernt. Also verdammt viel gelernt. Vor allem da kam ich das erste Mal in Berührung mit diesem Film The Secret, so das Gesetz der Anziehung, mehr mit positiven Dingen beschäftigen und du ziehst dir das im Leben an, was du willst, was du dir als Ziele setzt, worüber die ganze Zeit nachdenkst, worüber du meckerst und so weiter. Das, ja, das ist deinem Gehirn quasi nicht interessiert, ob es positiv oder negativ ist. Und das war sehr, sehr interessant. Und dadurch habe ich auch vieles in meinem Leben dann gecuttet. Dann fing das in erster Linie an, so meinen Fernseher wegzucutten, also dieses Kabel sozusagen, okay, also nicht durchgeschnitten, aber einfach, ja, nee, weggeschmissen einfach, ne, so. Und dann, ja, so nach und nach alles, was mir nicht gut tut, rauszucutten. Und dazu haben dann auch negative Einflüsse gehört, wie alte Freunde, ne, so die Energie runterziehen oder ganzen Tag nur am Hängen sind. Und du willst halt vorankommen so in deinem Leben. Damals halt nur das falsche Business für mich, weil MLM, ich habe das 6 Monate richtig krass durchgezogen mit voller Seele und nichts an Geld gesehen. Wenn ich heute E-Commerce 6 Monate komplett so durchziehe mit vollem Elan, da ja, ist halt 100.000 monatlich auf jeden Fall, sage ich mal, easy drin mit dem Elan, wie ich da reingegangen bin damals so, aber wusste man nicht besser.
Spannend. Aber wie kam dann so der Shift zu E-Commerce? Du hast mir mal im Vorgespräch auch gesagt, okay, so du hast mit Amazon FBA auch so ein bisschen angefangen. Wie kam das? Also hast du da irgendwie eine Facebook-Ad gesehen und dann draufgeklickt oder wie bist du dazu gekommen?
Ja, tatsächlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Also ich habe dann ja wegen der MLM-Geschichte, also Network Marketing, immer mich selbst immer weiterentwickeln wollen, ne? Auf einmal hast du gespürt, so da ist viel, viel, viel mehr noch in diesem Leben. Du willst dich die ganze Zeit weiterentwickeln in allen Bereichen, Kommunikation, Beziehungen, Beziehungen zu Freunde, Business. Du hast so viele Aspekte. Und dann habe ich ein Habit gehabt, dass ich einfach jeden Tag bei YouTube mir Videos reingezogen habe. Und der Algorithmus kann dir ja sehr gut in die Karten spielen, wenn du es in Anführungszeichen ordentlich nutzt, so, ne? Also für Business und so weiter. Dann kriegst du halt geile Videos dafür. Und habe ich mit der Zeit einfach irgendwann so ein Video bekommen, wie ich 150.000 Umsatz in einem Monat mit Amazon FBA gemacht habe. Ich denke so, was ist Amazon FBA? Ich klicke drauf. Das war der Lars Müller damals, das war 2017, also vor 5 Jahren. Ne? Da hatte er seine glorreiche Zeit so, da fing das alles an. Hat er erzählt, was Amazon FBA ist und so weiter. Ich dachte, geil, eigenes Produkt machen, eigene Marke, eigenen Namen ausdenken. Und das hat mich so richtig gecatcht. Ne? Damals wusste ich noch nicht, okay, Dropshipping kannte ich da noch nicht, das kam erst später. Dann hatte ich Bock auf Amazon FBA und dann committed und gesagt, okay, lass das machen. Weil zu der Zeit habe ich noch Pizza ausgeliefert und habe sogar mir monatlich 1.000 Euro zurückgelegt. Also ich habe richtig viel gearbeitet, so 220 Stunden im Monat bis 240 Stunden in meinen Top-Monaten. Also das heißt nonstop. Und davon immer dann 1.000 Euro zurückgelegt und das dann für ein Business. Und ich dachte damals noch, bevor es Amazon FBA war, dachte ich so, okay, ich brauche so 30.000, 40.000 Euro, um irgendein Business zu starten, irgendwas zu starten, irgendwas aufzumachen oder so. Und dann kam aber, ne, wie das Gesetz es so wollte, in Anführungszeichen, dann kam Amazon FBA und da habe ich dann zu der Zeit 3.000, 4.000 Euro und damit dann angefangen und dann meine eigene Portemonnaie-Marke gestartet. Die hieß damals noch Rich Fish, ne, weil ich habe immer Tiere gesehen, so bei diesen ganzen Portemonnaie-Marken. Da gab es so einen Büffel, da gab es einen Tiger, alle coolen Tiere waren schon weg. Ich dachte so, scheiße, aber es bleibt auch nichts mehr übrig und ich will was Eigenes. Dann gucke ich so, welches Tier steht denn für Reichtum? Weil die Leute wollen ja Reichtum anziehen in ihrem Geld. Ne? Also ist komplett falsch gedacht eigentlich, aber egal. Weil ich dachte, alle denken wie ich wieder, aber falsch. Naja, und dann dachte ich, habe ich gegoogelt und dann stand da Fisch im asiatischen Raum. Und dachte, ja, scheiß doch, Rich Fish. Hat sich so einigermaßen cool angehört. Und dann Portemonnaie-Marke gestartet. Ging auch gut, weil ich hatte gutes Research gemacht. Dann hatte ich so eine Portemonnaie mit Geldklammer. Und selbst die hatte mir zu der Zeit, lass mich überlegen, und ich kam ja aus diesem Pizzalieferantenjob, ne? Also da hatte ich 2 netto verdient, 2,5 netto bis 3 netto, weil ich ja so viel gearbeitet habe auch. Dann hatte ich mit Amazon dort so, oh, fuck, was war das dann, ey? Ich glaube um die 15k, ja, um die 10-15k Umsatz gemacht, so, ne? Da bleibt ja auch natürlich nicht viel hängen. Aber war halt erstmal krass, das zu sehen, es funktioniert und so weiter. Dann musst du halt immer wieder lange warten wegen diesen Chargen, ne? Du hast diese 500 Stück und so weiter. Aber es war richtig geil, weil es war der erste unternehmerische Step und ich war richtig motiviert und alle mein Umfeld so, was? Und ja, waren halt perplex.
Kannst du sagen, was da so hängen blieb, so bei FBA, wenn man
15? Ja, auf jeden Fall. Es sind so 15-20%. Also es war nicht, nee, das waren keine 15k, sonst hätte ich viel früher gekündigt. Das waren irgendwas zwischen, ich weiß es wieder, das waren irgendwas zwischen 6 und 8k, sorry. Okay. Jetzt ist für mich 15k so, in Relation ist so nichts und ich denke mir so gerade, nee, aber zu der Zeit, wenn ich da schon irgendwie 2-3k Gewinn hätte im Monat, dann hätte ich viel früher gekündigt, das weiß ich noch. Aber es war auch nicht so konstant, das weiß ich noch, weil du immer warten musstest wegen den neuen Chargen, dann hast du auch teilweise Ranking verloren und so weiter, aber ich war dann irgendwie bei 1-3k Gewinn monatlich. Das weiß ich noch so um den Dreh. Es war noch nicht so sicher, dass ich sagen konnte, ich könnte jetzt direkt raus. Weil ich habe immer noch weiter reingehasselt bei dem Pizzalieferantenjob, ne? Weil du hast da verhältnismäßig gut verdient. War halt ein Scheißjob, aber kannst halt weiter zurücklegen, investieren. Dann ganz grob weitergemacht mit FBA die ganze Zeit. Neue Portemonnaies rausgebracht und dann aber auch eine neue das rebranded. Also dann habe ich das Noir Noir genannt. Also Noir wie der Name und Noir wie schwarz. Auf Französisch. Und dann wurde es teurer auch im Verkauf. Auch ein bisschen mehr im Einkauf teurer, aber so ein bisschen edler. Die Verpackung war geil. Also dann wurde es richtig ein Herzensprojekt. Dann wurde es committed. Ne? Und jedes einzelne Portemonnaie hatte so einen eigenen Namen. So Tiger, Panther, Bier, jedes einzelne Portemonnaie. Und da gab es immer so eine coole Karte, handgezeichnet mit so einem Bären oder Adler, was auch immer. Und das habe ich dann tatsächlich auf steady 25-40k Umsatz monatlich gepusht. Das waren dann auch so, das waren dann wirklich 4-8k Gewinn monatlich. Und weil du auch einen guten Cashflow hattest, konnte ich dann auch schneller sagen, okay, ich gehe jetzt das Commitment ein und sag, scheiß auf alle Jobs, Vollfokus jetzt nur noch, damit ich mich auf die One Things wieder dort konzentrieren kann quasi. Und das
wie war so die Entscheidung für dich? Sorry, dass ich da jetzt gerade so reinspringe. Viele sind da ja auch super vorsichtig und wollen Sicherheit und so weiter. Wie war das für dich, so diese Entscheidung?
Ich glaube, bei mir war ich das schon öfter gewohnt, dieses Unsichere. Wir Menschen streben ja auch so ein bisschen nach Unsicherheit teilweise. Du brauchst immer so ein bisschen auch an Unsicherheit. Das sagt ja Anthony Robbins, kennst du das?
Klar.
Genau. Und er sagt ja auch, dass du viel nach Unsicherheit strebst teilweise und manche Menschen mehr nach Sicherheit. Und bei mir war es ein bisschen mehr auch tendiert zu Unsicherheit, aber halt nicht auf dem Level, dass du jetzt alles verlierst, ne? Weil das nervt mich dann natürlich auch. Aber es war schon, ja, auf jeden Fall ein mutiger Schritt, aber dadurch wurde das Commitment auch höher. Also ich bereue es auf gar keinen Fall. Ich bereue es eher, dass ich es zu spät gemacht habe. Also ich hätte es noch früher machen müssen, in Anführungszeichen, weil ich denke mir jetzt auch im Nachhinein und auch währenddessen, was hätte im schlimmsten Fall passieren können? Ich würde alles verlieren, würde ein bisschen ins Minus gehen, wäre beim Freund auf der Couch. Verhungern wirst du nie in Deutschland. So, Freunde wirst du nie verlieren. So, du bleibst immer noch real. Und Freunde wirst du immer haben, die dich auffangen oder Familie, was auch immer. Und dann kannst du dich immer wieder aufbauen. Und dann gib mir 1.000-3.000 Marketingbudget. Ich bin wieder am Start, so weißt du.
Geil. Okay, das heißt, da warst du, wie alt warst du? Also 2021, oder? Mit Amazon FBA.
Ja, kommt hin. 22 so. Das war 2017, vor 5 Jahren. Ja, doch, kommt hin. 21, ja, gut gesagt. Jetzt bin ich 26, fast 27. Genau, und das ging dann 2 Jahre mit Amazon FBA. Das dann das erste, wo ich dann auch Vollzeit war. Und zwischendurch, jetzt kommt das Coole, zwischendurch hatte ich mal, das war 2018, Ende 2018, hatte ich Dropshipping mal gesehen, die ganzen Ads, weil du hast ja den ganzen Einfluss. Da dachte ich so, oh krass, die machen alle hier richtig schnell Geld, ne, mit Dropshipping, ich will das auch machen. Hab's gemacht, richtig schlecht, ClickFunnels aufgebaut, nach Amerika hin, Katzenbett, nicht Katzenbett, diese Katzenhängematte am Fenster. Richtig schlecht rangegangen, ohne irgendwie noch nicht mal einen Kurs oder so geholt. Ne? Also ich hätte mal wenigstens ein paar hundert für einen guten Kurs holen sollen. Ne? Habe ich damals aber nicht gecheckt. Ich hatte auch keine Freunde oder so. Und dann habe ich das auch zu schnell fallen gelassen, weil ich dann gesehen habe, Amazon läuft die ganze Zeit bei mir weiterhin und bringt mir Umsätze ein, bringt mir Gewinn ein. Und da habe ich mich wieder weiter auf Amazon fokussiert. Das war nur so ein Monat halbes Commitment. So, weil hätte ich das dort weiter durchgezogen, Dropshipping, also Hardcore wie dann später, ne, dann wäre es krass gewesen. So, weil das war genau die Zeit, wo Dropshipping der Hype anfing und so. Ich glaube, es war Ende 2018, ja. Aber tatsächlich habe ich dann erst Ende 2019 angefangen mit Voll-Commitment auf Dropshipping.
Okay, und wie war das dann? Also, da kam ja dann irgendwann auch Pinterest-Ads bei dir mit dazu. Das ist natürlich auch ein super spannendes Thema dann für heute. Genau. Wie hat sich das dann so entwickelt?
Genau, also ganz grob ist es so, bevor ich auf Pinterest-Ads eingehe, ist noch die Story davor noch sehr, sehr interessant. Und zwar, wir sind Ende 2019, ich fange Dropshipping an, habe einen Freund, der kommt zu mir, ich bin mit meinem Amazon FBA auf 100, 200 Gewinn am Tag. Und die Auszahlungen sind lange und ewig und nicht so geil alles. Und dann hatte er seine 400, 500 Gewinn am Tag so mit Dropshipping. Und ich fand das so geil, weil ich dachte, ey, du hast so schnelle Auszahlungen mit Shopify, ich kenne das genau. Und du musst einfach nicht in Ware investieren. Das fand ich schon mal mega, mega geil. Und dann habe ich gesagt, okay, ey, ich gehe jetzt auch all in. Wenn du das kannst, kann ich das schon lange. Und dann gemacht, durchgezogen, hatte dann meinen ersten Winner im Dezember, also ich habe es noch genau aufgeschrieben, weil ich betreibe so Journaling, 27. September 2019, genau Anfang Dezember, 6. Dezember, meinen ersten dicken Winner, das war so ein Föhn und Kamm in einem, diesen Hairstyler, kennst du den?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den noch nie gesehen, ne?
Das ist so ein Warmluftföhnbürste für Frauen. Also quasi, das ist wirklich so eine Mischung, so eine Fusion aus einem Kamm und einem Föhn. Ne? So ein dickes Ding, aber halt mit Elektronik. Und das habe ich dann in den zwei Monaten auf 400.000 Umsatz gepusht und davon 100.000 Gewinn. Also Dezember und Januar. Bin Anfang Januar, dann habe ich gesagt, ey, die Umsatzsteuer fuckt mich so ab. Ich will jetzt schnell nach Dubai. Habe geguckt, wer kann mir dieses Setup machen. Hab das gemacht, 20.000 hingeblättert, das gemacht nach Dubai, alles verschenkt, Auto abgemeldet, verkauft, alles aus meiner Wohnung verschenkt, Giveaway-Party mit Freunden, richtig witzig. Sieht man bei Instagram bei mir, da versteigere ich so Sachen, eine Zahl von 1 bis 10 und dann so hier Mixer, bam, dann hier Reiskocher, zack, so Yu-Gi-Oh!-Karten und so, richtig witzig. aber sieht man nur bei meinem privaten Instagram, nutze ich fast gar nicht mehr. Ich habe nur noch den einen oder anderen Instagram, aber egal. Dann in Dubai, dann gemerkt, ey, mein Business funktioniert mit den Zahlungsanbietern so gar nicht, weil ich habe Klarna Pay Later und 80-90% meiner Kunden zahlen mit Klarna Pay Later, weil das sind alles Frauen und ja, war einfach besser für die. Was ist dann passiert? Ich hatte ja auch, wo ich nach Dubai hingeflogen bin und Business Class, du gönnst die geilste Hotels, das ist so typisch Anfänger Dropshipper für. Du machst das erste Mal, riechst du nur so ein bisschen Geld und verballerst eigentlich gleich alles. Also so richtig so hohl einfach nur. Aber war alles cool, musste so passieren, ne, damit man das lernt und damit man auch in den Geschmack kommt, was möglich ist erstmal so. Ne? Aus diesen 100.000 Gewinnen in den zwei Monaten wurden 20.000 Gewinnen. Warum? Es kamen viele Refunds rein, die Quali war scheiße, Zustellprobleme, scheiß Lieferant, weil das noch alles über AliExpress gemacht, so richtig billiges Dropshipping einfach. Ne? Und natürlich dann Feedback-Score-Probleme, PayPal-Probleme, das war das Schlimmste, PayPal-Probleme und Klarna-Probleme. Ich durfte dann später komplett eine neue Company machen, also mit Dietrichs Einzelunternehmen lost jetzt auf hier PayPal, alles versucht es noch wiederzukriegen, einfach nur, weil da über ein paar Wochen minus 3 oder 5.000 waren und ich dachte mir, ja, ich habe ja noch einen zweiten PayPal-Account, aber Fehler. Und da habe ich dann den Cut gemacht. Deswegen musste ich ein bisschen ausschweichen. Da habe ich den Cut gesagt, okay, ey, ich will nie wieder so ein, in Anführungszeichen, Business, weil das war ja nur ein Hobby. Du machst zwei Monate Geld, das bricht dann alles ein. Also ich bin dann auch wieder zurück nach Deutschland, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche Klarna unbedingt, weil es hat so mit der Dubai-Konstellation nicht funktioniert. Ganz normal wieder Deutschland. Ich hatte da auch keine Einnahmen, wo ich irgendwas mit Dubai irgendwas versucht hatte. Das ging alles nicht so richtig, wegen den Zahlungsanbietern. Und dann habe ich halt wieder, wie gesagt, diesen Cut gesetzt. Das war so dann März, April letzten Jahres. Den Cut gesetzt, geilere Produkte dropshippen, langfristig verkaufen, kein Feedback-Score und im besten Fall noch aufgestellt durch andere Plattformen. Und dann hatte ich mir mit einem Kumpel Pinterest angeguckt. Ne? Wir hatten so 6 Kumpels, die machen alle Dropshipping, aber jeder für sich. Wir tauschen uns immer aus. Wir waren so eine richtig gute Mastermind. Dann haben wir mit Pinterest angefangen und wir hatten das gar nicht auf dem Schirm. Und wir dachten echt so, ey, Pinterest, das ist auch so ein Mythos, was viele haben, wo die so denken, da ist doch gar kein Geld drin. Da macht man noch gar keinen Cash. Man sieht das noch so ein bisschen wie, als wenn da nicht wirklich was möglich ist. Ne? Weil zu der Zeit waren nicht 12 Millionen aktive Nutzer, das waren sogar nur 8 oder 9 irgendwie, wenn du das alles ausgewählt hattest. Ist sogar jetzt ziemlich gewachsen noch mehr. Und man dachte so, ja, im Vergleich jetzt zu allen Frauen in Facebook, das sind glaube ich 24 Millionen, denkt man sich so, ja, dann mache ich doch lieber nur auf Facebook den Fokus und so weiter. Aber dann sogar diesen Hairstyler weiterhin nochmal kurz verkauft, nur auf Pinterest. Und das hat auch schon wieder schnell auf diese 500 bis 1K Gewinn am Tag gebracht. Aber da habe ich gesagt, ey, nee, ich muss davon weg, weil die Quali stimmt einfach nicht, Refunds kommen rein und so weiter, dann machst du nur Umsatz, das bringt nichts. Und dann, diesen Cut gesetzt, wie gesagt, und dann fing es an, dass ich mir Systeme aufgebaut habe, dass ich nur noch geile Produkte dropshippen kann, wo die Refund-Quote stimmt und wo ich auch langfristig keine Probleme bekommen werde mit PayPal, mit Klarna, mit Facebook, mit niemandem. Dass ich wirklich mal, ja, quasi fast wie eine Brand aufbaue, nur der einzige Unterschied ist dann, dass ist an dem Versandweg, dass man merken würde, dass es kein Branding ist sozusagen. Ne? Und natürlich, dass auf dem Produkt jetzt nicht mein Brandname draufsteht, damit ich nicht wieder, weil ich hatte mal eine Zeit lang bei Amazon FBA über 80.000 Euro Einkaufspreis an Warenwert liegen, das wollte ich nicht wieder haben. Ich wollte wirklich erstmal frei sein von diesem, sich nicht immer wieder in Ware einkaufen und das hat dann auch funktioniert so mit der Zeit, mit diesem ganzen Proven System sozusagen.
Super spannend. Super spannend. Alright, dann ich mache mal einen kleinen Schwenker zu dem eigentlichen Thema mit den Pinterest-Ads. Die erste Frage, die ich jetzt an dich habe, weil es gibt hier, alles gut, also richtig geil ausgeschweift hier mit der Story, richtig spannend auch mit der Dubai-Aktion. Jetzt natürlich die ganz große Frage, was sich jetzt hier wahrscheinlich jeder Zuhörer stellt, weil ganz viele lieben Facebook-Ads. Ich sehe das hier immer in den Podcast-Download-Zahlen, wenn ich irgendwas mit Facebook-Ads veröffentliche, dann flippen die Leute immer aus und hören die Episoden an. Jetzt die ganz große Frage, wie siehst du das? Ist Pinterest-Ads der neue heilige Gral im E-Commerce? Sollte man switchen von Facebook-Ads, nur noch Pinterest machen? Ist es vielleicht eine Ergänzung? Wie siehst du das Thema?
Ja, gute Frage, sehr gute Frage. Ähnlich wie ich vorhin schon angeschnitten habe, also heilige Gral alleine auf jeden Fall nicht. So, also da man haut da nicht Creatives drauf und alles wird dann profitabel sein. Ist natürlich auch immer noch viel Arbeit, so, aber das Coole ist, kleines Beispiel, und zwar mein One Product Store, den ich jetzt über die letzten 12, 13 Monate skaliert habe, da hat die ersten 7, 8 Monate das nur auf Pinterest performt. Alle meine Creatives. Und ich habe verdammt viele getestet. Also über diese Laufzeit schon über 300 Creatives, weil ich dann natürlich die letzten Monate auch ein System aufgebaut habe, aber die ersten 7, 8 Monate waren es wirklich nur über Pinterest, der meiste Umsatz, der über diesen One-Product-Store zustande kam, also diese 100, 150k konstant monatlich, waren nur Pinterest und das waren aber die gleichen Creatives, die ich auch auf Facebook hochgeladen habe. Das heißt, ich habe da keine große Kunst draus gemacht, nicht irgendwie jetzt aufwendige neue Pins, neue Videos extra dafür gedreht, sondern es waren die gleichen. Ne? Und das Interessante war, dass dann mit der Zeit, nach dieser Zeit, Facebook dann rausgekommen ist, dass ich dort auch profitabel bin, auch im höheren Budget mit 500, mit 1000 Euro und so weiter. Und dann war es bei Pinterest nicht mehr so profitabel. Das heißt, es hat sich immer so ein bisschen geswitcht. Und die Erkenntnis daraus ist einfach nur folgende, dass du beide Plattformen so oder so mitnimmst, wenn du E-Commerce machst, weil du kannst alle Creatives gleich mit, zack, auf Pinterest launchen. Es ist keine riesengroße Kunst, keine riesengroße Arbeit. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, aber das, was du rausbekommst, kann huge sein, also kann richtig groß sein, weil es kann einfach sein, dass du die ganze Zeit zum Beispiel 10 Launches gemacht hast, im Dropshipping jetzt oder für dein E-Commerce-Unternehmen allgemein. Du hast viele Produkte neu rausgebracht oder viele neue Creatives für dein Produkt, nur auf Facebook die ganze Zeit, Facebook, Instagram. Und es kann sein, dass du die ganze Zeit mit irgendeiner Creative eigentlich einen übertriebenen Winner hättest auf Pinterest, aber du hast es einfach dort nicht gelauncht mit in den richtigen Formaten und so weiter und deshalb lässt du halt quasi Geld liegen, wie es bei mir der Fall war, weil hätte ich nur auf Facebook meinen One Product Store gelauncht, da wäre ich gar nicht dran geblieben. Das ist halt das Krasse.
Jetzt hast du gerade gesagt, also ich unterstreiche das komplett, ich bin ein ganz großer Fan von Multichannel und das zu einem erfolgreichen E-Commerce-Business und ich habe ja Einblicke hier in 7- und 8-stellige Brands. Ich sehe immer wieder ein Pattern und zwar, sobald mal ein Kanal funktioniert, wie beispielsweise jetzt bei dir Pinterest oder bei vielen anderen Facebook-Ads oder Google-Ads, allein dadurch, dass man den Traffic diversifiziert, sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, mehr Stabilität, sondern natürlich auch für mehr Scale. Und das ist natürlich super interessant. Jetzt hast du gesagt, man kann die gleichen Creatives verwenden, die man auf Facebook verwendet. Gibt es irgendwelche Einheiten? Du hast, oder nicht Einheiten, sondern irgendwelche
Formate
Eigenheiten.
Formate quasi, ne?
Quasi. Genau. Genau, Formate, technisches genau. Setup. Gibt es da Conversion-Kampagnen? Mhm. Kannst du da vielleicht so ein bisschen erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Wie ich da immer vorgegangen bin, was auch super funktioniert ist, wenn man sich jetzt einmal vorstellt, wenn man das kategorisieren will, ne, einmal grob, wäre Native Ads sind ja ganz andere Ads wie jetzt bei, also Taboola, Native Ads sind ja ganz andere Creatives wie bei Facebook jetzt, ne, da wird's ein bisschen schwierig, da fokussierst du dich wirklich auf ein ganz anderes Land. Aber zum Beispiel TikTok ist auch ein bisschen ähnlich zu Snapchat, aber TikTok ist ja, also du wirst sehr, sehr schwierig die gleichen Creatives von Facebook auf TikTok profitabel bekommen, habe ich schon sehr viel probiert. Die Plattform tickt einfach ganz, ganz anders. Jeder, der sich mit TikTok auskennt, ist echt nicht meine Plattform, aber jeder, der sich damit auskennt, da ist auch nochmal gut Geld drin, um sich quasi, wenn man die Plattform versteht. Und bei Pinterest ist es jetzt so, wie ich es immer gemacht habe, was ich auch hier empfehle, ist, damit es Pareto-mäßig wenig Aufwand hat, aber viel Result bringt, ist, du nimmst halt die gleichen Creatives, zum Beispiel das Format 1:1. Du hast das Video in 1:1, ganz normal, wie du es bei Facebook hast, oder im 4:5, kannst du es ja auch bei Facebook, Instagram hochladen, dann hast du noch immer ein bisschen mehr Space und zahlst dafür nicht extra. Das ist das Coole, du kannst einfach genau dieses Format nehmen und knallst es bei Pinterest hoch. So, was der magische Trick in Anführungszeichen noch da ist, wenn du auf Pinterest mal raufgehst, ist halt so, dass wenn du scrollst als Konsument, dann gibt es 4 verschiedene Formate, die wirklich entscheidend sind bei Pinterest. Einmal 9:16, ist klar. Dann aber noch 1:1, 4:5 und 2:3. Es ist verdammt viel Arbeit, aber es lohnt sich, weil über die gesamten letzten 13 Monate ist das Witzige, dass manche Creators bei mir besser performen in 2:3 als 9:16. Und die bleiben dann lange auch auf ihrem Thron. Das ist anders wie bei Facebook, ist meistens noch langlebiger. Es dauert ein bisschen, bis es anläuft so ein bisschen, aber es ist dafür viel langlebiger meistens, im Gegensatz zu Facebook. So war es bei mir zumindest die meiste Zeit. Und das Coole ist, weil du ja scrollst, wird es alles verschieden gerankt, diese verschiedenen Formate, 2:3 und so weiter. Aber du machst dir nicht so viel Arbeit, dass du jetzt das unbedingt reinzoomst, ne? Weil wenn du es reinzoomst, dann verlierst du ja wieder ein bisschen am Bild, sondern machst du es einfach oben und unten ein bisschen schick mit einem Logo und so weiter oder machst dann weißen Hintergrund, schwarzen Hintergrund, einfach kreativ werden quasi, ne? Aber so hast du dann alle möglichen 4 Formate, die jetzt wichtig sind, wirst dann verschieden ausgespielt, weil 9:16 rankt ganz woanders, wie 1:1 gerankt wird. Und es kann sein, dass deine Winning Creative Ad 1, die in 4 Formaten sind, in 3 Formaten richtig schlecht rankt. Aber in einem Format bringt es dir einfach mal 5 oder 10.000 Gewinne im Monat. Richtig crazy.
Das ist echt crazy. Jetzt hast du gesagt, okay, am Anfang dauert es ein bisschen, bis die Kampagnen anlaufen. Heißt es, Pinterest hat auch wie eine Learning-Phase auf Facebook, nur dass die ein bisschen länger dauert? Wie sind so da deine Erfahrungen?
Es ist sehr, sehr ähnlich zu Facebook. Also, ich sag mal, wenn zum Beispiel auch bei meinem One-Product-Store oder andere Produkte, ich hatte ja nicht nur das One-Product-Store, was ein guter Winner war auf Pinterest, sondern auch andere Produkte. Ich hatte früher mal so einen Rasierer oder den Hairstyler habe ich ja auch mal verkauft. Dann mit Estersauger tatsächlich auch mal und das auch profitabel, 3-4er ROAS. Und immer, wenn ich die gelauncht hatte am Anfang, ne, die Creatives, haben die immer am ersten und zweiten Tag direkt schon Anzeichen gegeben, dass es profitabel war. Die haben auch mehr Druck standgehalten, dass du sagst, okay, du hattest 50 Euro Tagesbudget, 200 Euro, 300, 500. Ich bin immer aggressiv reingegangen, direkt immer verdoppelt, verdreifacht. Und ich dachte mir immer so, die müssen das aushalten. Wenn die es nicht aushalten, dann tschüss, so. Dann will ich dieses Kind nicht haben. So,
und dann, geiler Vergleich. So,
ab in den Wald mit dir. Sei frei, du bist frei. Mein Spaß. Nice. So, ja, und das ist halt das Coole. Also du siehst trotzdem immer noch schnell Results. Es ist jetzt nicht komplett, dass du in der Woche erstmal Geld verbrennen musst und so, dann stimmt irgendwas mit den Creatives nicht so, ne? Oder es stimmt mit der Produktseite nicht. Das musst du dann wieder in diesen Funnel gucken, so wie sieht die CTR und so weiter alles aus. Ja, die klassischen Regeln wie auf Facebook. Deswegen das Coole ist, also das Fazit daraus Coole ist, es ist sehr, sehr ähnlich zu Facebook an sich einfach nur. Und die Kaufbereitschaft ist teilweise noch höher auf Pinterest. Einmal Nummer eins, weil Gott sei Dank haben wir Frauen auf diesem Planeten und da sind 80-90% Frauen auf der Plattform. Die sind einfach kaufkräftiger. Das sind geilere Kunden einfach nur. Mit denen arbeite ich auch gerne mehr als Konsumenten zusammen, so, weil, ja, Clara kauft sich ein Portemonnaie oder kauft sich einen Hairstyler, erzählt das ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihrer Freundin und so weiter. Ein Mann kauft sich ein Portemonnaie, ne, von Rich Fish damals noch oder Noah Noir. Und ja, cool, so, hat es in der Tasche, so. In Anführungszeichen, jetzt ganz plump gesagt, ne, aber deswegen, also.
Ganz kurz, so geil, dass du es gerade erwähnst. Die letzte Podcast-Episode, die ich gemacht habe, war genau über dieses Thema Word-of-Mouth-Marketing. Ja. Weil Frauen, das ist tatsächlich so, ich beobachte es ja immer, wenn ich jetzt mit meiner Freundin irgendwie beim Kaffee bin und da ist noch eine Freundin dabei, die erzählen die ganze Zeit über, schau her, ich habe das gekauft, weil das war ein so Sale geil, ne? Und ich habe das jetzt, ja. Ich habe das gekauft.
Das ist so geil.
Das ist halt einfach Free Marketing. Das heißt natürlich auch, du brauchst ein geiles Produkt und so weiter, aber wenn das gegeben ist, dann, ich verkaufe auch sehr, sehr gerne an die weibliche Gesellschaft, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das motiviert mich immer, wenn ich so eine Gespräche nur höre, ne, obwohl ich nichts davon mache, das motiviert mich so stark. Ich denke nur, ey, wie geil ist das? Aber andersrum ist es genauso, ne? Wenn du ein Scheißprodukt hast, die machen dich auch richtig fertig. Die sagen, das Produkt ist richtig kacke, fass das niemals an. Also das geht auch in die andere Richtung, ne? Also, aber das ist gut für uns. Also wenn wir sagen, okay, wir wollen geile Produkte liefern, dann ist das sehr, sehr gut. Und spielt dir dann in die Karten. Hast du Kackprodukte, spielt dir das genau andersrum überhaupt nicht in die Karten. So.
Absolut, so ein bisschen wie Karma, ganz genau.
Ja, genau.
Nice, okay. Ich möchte ein bisschen auf das Thema Creatives eingehen. Du meinst es sehr ähnlich mit Facebook. Hast du irgendwie so für dich so Best-Practice-Creatives rausgefunden, die besonders gut auf Pinterest funktionieren? Irgendwie so die drei Schritte zu perfekten Haaren oder, weiß ich nicht, Influencer, der über das Produkt erzählt und so vorher, nachher demonstriert. Was hat da so für dich so ganz gut funktioniert?
Also für mich, ich hatte ja die meiste Zeit wirklich vollen Fokus auf den One-Product-Store und bei mir bin ich immer mit dem gleichen Schema vorgegangen und ich habe ich wollte es und habe es dann auch geschafft, und zwar die Winning-Formula rauszufinden, quasi wie bei SpongeBob, dieses Geheimrezept. Ich wollte das haben, wollte verstehen, was kommt bei meiner Zielgruppe am besten an. Mein Produkt ist sehr, sehr breit an alle Frauen, deswegen passt es super. Ne, von jung bis alt, das ist egal. Ich habe nicht nur 20, 30, 50-Jährige, sieht man dann bei Google Analytics bei mir sehr gut. Und was ich da gemacht habe mit den Creatives war, ich hatte, und das würde ich auch jedem empfehlen, wenn du anfängst, das Produkt zu skalieren, ich hatte wirklich geschaut in allen anderen Märkten, im amerikanischen Markt, im russischen Markt, egal, auf allen Kontinenten, alles, was du findest an Material, was kommt schon mal gut an Videos. Und du studierst wirklich diese Videos. Also ich habe immer mit Videos gearbeitet und ich habe wirklich diese Videos studiert, jeden einzelnen Clip. Ich habe mir das wirklich gefühlt 100, 200 Mal angeguckt, den Text genau geguckt, auf jede Millisekunde, wann blendet der Text ein, was macht diese Person im Video. Und bei mir waren es immer so bisschen Erklärvideos, ich sag mal, bei diesem Föhn, kann ich das gut erklären, bei diesem Föhn zum Beispiel wurde einfach der Föhn benutzt, es wurde so ein geiles Ergebnis gezeigt, ne, weil am Ende des Tages ist ja einfach nur die Zielgruppe verstehen, was will die Zielgruppe, die hat ein Problem und du willst ihr zeigen, so das ist mit diesem Produkt möglich, weil es geht gar nicht um das Produkt, ob der Hersteller jetzt rot ist, grau, was weiß ich, ob der jetzt noch einen extra Magneten dran hat, das juckt die alle nicht, die wollen einfach nur sehen, was für eine Lösung gibt mir das und du präsentierst diese Lösung so geil. Und genau das habe ich einfach nur gemacht. Und das war quasi das Schema von meinen Ads, von den Creatives, von den Konkurrenten, habe das gesehen, habe gesagt, okay, mache ich auch so, mache aber nur eigenen Content draus. Ne? Mit meinen Girls, mit meinen Models, in Anführungszeichen. Also Models heißt bei mir, nenne ich das immer nur, das sind einfach nur normale Girls, wie du sie auf der Straße siehst, Freundinnen von dir, Familienmitglieder und so weiter, weil damit können die Leute sich, die Frauen sich am meisten relaten. Weil wenn du jetzt so Top-Models nimmst, russische Top-Models, schwieriger. Hatte ich auch mal getestet, aber ein bisschen schwieriger, weil meistens können die sich, ist meine These, können die sich da nicht so hineinversetzen. Genauso ist es auch mit High-Quality-Content. Also hatte ich mal High-Quality-Content genommen mit einem Fotografen, extra gebucht und so viel Geld bezahlt und alles professionell gemacht, die Ads haben so kacke performt. Also es wird nicht bei jedem Produkt so sein und nicht bei jeder Creative. Aber bei mir war es einfach in dem Fall so. Meine These ist da einfach, die Leute, wenn du bei Facebook, Pinterest unterwegs bist, dann bist du, mit welcher Intention bist du dort? Du bist ja nicht mit der Intention eigentlich, um nur zu kaufen. Das machst du ja bei Amazon. Du bist ja eigentlich mit der Intention, unterhalten zu werden. Du guckst, was deine Freunde machen und so weiter. Und dann kommt eine Ad rein. Also klar kaufst du auch mal was, wenn das dich überzeugt. Aber so wie mir das schon vorkommt, ist schon teilweise so, die sehen eine Ad und machen schon von vornherein so weg. Einfach weg mit Ad, will ich nicht sehen. Weil viele sind ja auch schon abgeschreckt von Ads so teilweise. Außer die Ad ist gut oder du merkst es nicht, ne? Dass es eine Ad ist, so in Anführungszeichen. Und das hast du halt gehabt mit so High-Quality-Content.
Ich kann das zu 100% unterschreiben. Nochmal das Beispiel mit meiner Freundin. Ich bin sehr, sehr guter Beobachter. Wenn sie sieht, sponsert oder das riecht nach Werbung, irgendwas, zack, ist die weg.
Ja,
ich gebe dir sowas von recht, ich unterschreibe das zu 1000%, je weniger das nach Werbung aussieht, umso besser funktioniert das Ganze.
Ja, weil die Leute wollen was kaufen, aber die wollen nicht verkauft werden. Da habe ich irgendwo mal den Satz aufgegriffen, yes. Den fand ich so geil. Also das trifft echt sehr, sehr gut zu. Also ist natürlich nicht bei allem so, manchmal performt auch was Geiles, High Quality, wenn du da irgendwelche Cola-Werbung siehst und so weiter oder Apple, das geht auf jeden Fall, aber ich habe es halt nicht rausgefunden für mich, leider. Aber was heißt leider? Eigentlich ist es sogar gut, weil ich konnte dann alles mit einem iPhone shooten. So, ne? Dann hast du so Winning Creatives, die dir irgendwie 20, 30k Gewinne im Monat einbringen, mit so einem fucking Handy geshootet und einer InShot-App so bearbeitet, weißt du? Ich dachte mir so, ey, dann halte ich so user-generated wie möglich. Und das hat halt perfekt funktioniert. Und das dann immer wieder repliziert quasi, immer wieder geschaut, okay, was kommt jetzt gut an? Dann neue Sachen getestet. Also nicht nur geguckt, was machen die Konkurrenten, sondern dann habe ich irgendwann auch gesagt, okay, ich nehme jetzt den Mumm in die Hand, also die Cojones, in Anführungszeichen, ja, und guck, was kann ich jetzt noch anders machen, also neue Experimente, wo dann, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Kamm und Föhn hast, hatte ich einmal die Idee, okay, klatsch das zusammen, boom, und dann kommt der Föhn raus, so, ha, weißt du, so wie so eine Mischung, boom, so eine Dinge als Scrollstopper, also was halt noch keiner hat, und vieles hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, aber das ist wieder diese Schlagzahl, das Gesetz der Schlagzahl, der Consistency, so du machst einfach viele, viele, viele Sachen und irgendwas davon funktioniert und hat es dann auch, wo man teilweise so richtig banal das Produkt in die Kamera schmeißt. So, also richtig banal, hat funktioniert. So, okay, geil, dann machen wir nochmal das, mehr davon, aber verschiedene Ausführungen, verschiedene das. Und dann gehst du tiefer rein und dann, boom, hast du irgendwann einen Winning Creative und weißt, okay, du hast deine Winning Formula so gefunden, was so die Systeme dafür sind. Jetzt kommt die Masterclass und zwar gib das Ganze ab. Dann gibst du es ab. Das habe ich dann gemacht, ne, vor 5 Monaten. Und dann wurde es richtig geil, weil jetzt fängt es an, richtig Spaß zu machen. Du hast so 10, 20 Creatives jede Woche, die neu getestet werden. Und dann weißt du selber, klar ist die Quali nicht so geil wie bei dir selbst, wenn du selbst losgehst. Aber dafür kannst du wieder den Fokus auf andere Geschichten machen. Dann kannst du jetzt sagen, okay, das bringt mir jetzt gerade mehr Geld ein, mehr Umsatz. Ne? Ich muss dafür nicht mehr viel machen. Der weiß genau, wie er die ganzen Creatives hochlädt und so weiter. Das hat ihm alles beigebracht. Jetzt kannst du sagen, okay, ich gehe eine neue Baustelle an. Ich gehe jetzt zum Beispiel richtig radikal auf TikTok ran. Weil meisterst du dann zum Beispiel neue Plattformen wieder oder Native Ads, ist ja egal, oder Google, ne? Meister ich diese Plattform und das ist ja ein Produkt, was breit an alle Frauen geht, dann habe ich easy nochmal 300 bis 700 Gewinne am Tag konstant. Also 10 bis 20k Gewinne easy nochmal im Monat extra durch eine andere Plattform sozusagen. Ne? Also wenn du dann quasi neue Plattformen lernen willst und wenn du das alles abgegeben hast. Aber dafür musst du erstmal feststellen, was ist die Winning-Formula, weil sonst gebe ich irgendwas ab, was eh nicht funktioniert. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Ich bin ganz großer Fan von Delegieren. Es ist auch ein Prozess. Ich glaube, da könnte man eine komplett weitere Podcast-Episode machen. Wir haben ja mittlerweile ein Team von knapp 20, also ab Oktober sind wir sogar 20 Leute. Am Anfang ist es halt so, klar, da denkt man immer, man möchte alles selber machen, man kann es am besten, man hat den heiligen Gral gefunden. Und wenn man merkt, man gibt Arbeit ab, dann ist es meistens so 80% so gut. Aber der große Vorteil ist, Dinge werden einfach skalierbar und du gibst die, ich sag mal, Low-Level-Tasks einfach ab, schaffst dir mehr Zeit für die wichtigen Dinge und hebelst einfach dein Outcome. Also ganz spannendes Thema. Wie gesagt, da können wir, glaube ich, echt nochmal eine Podcast-Folge drüber machen.
Ja, ehrlich.
Ich möchte mal kurz nochmal auf das Thema Creatives nochmal da ganz gezielt reingehen, weil du gesagt hast, okay, so Scrollstopper und sowas. Ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Copywriting. Herzblut stecke ich da immer rein. Was ich ja auch noch teilen kann, ist, was wir oft machen, ist das gleiche Creative hernehmen und einfach mal 10 oder 20 verschiedene Headlines in das Video oben reinschreiben, zum Beispiel in so einer Meme-Bar oder was aktuell auch gut funktioniert, so ganz Native-Style, so ein bisschen in der Instagram-Story, so der typische Text, so ein weißer Hintergrund, schwarze Schriftart oder schwarze Schrift in dieser, ich weiß nicht, was ist, Arial-Schriftart oder was. Und da aber eine richtig geile Headline reinmachen, sodass es die Leute oder halt jetzt in dem Fall die Mädels in das Video reinzieht So zum Beispiel die drei Schritte, wie ich perfektes Haar bekommen habe, so geht's. Oder lass mich dir zeigen, wie es geht, Punkt, Punkt, Punkt. Und dass du die Leute so richtig ins Video reinziehst. Ja, hey, ich kann dir sagen, das hat einen ROAS-Unterschied, das glaubst du teilweise nicht. Also ich habe da schon alles erlebt von einem Creative, was davor 0,3 ROAS hatte, jetzt in meinem Fall auf Facebook, und danach einen 7er ROAS. Alles ist gleich geblieben, außer der Spruch am Anfang. Insane.
Das ist so heftig. Das ist mein Problem. Da war ich dann zu lazy. Ich war so engagiert, die vielen Creatives zu testen, ne, wo ich dann immer wieder neue Models genommen habe, neue verschiedene Produkte, neue Umgebungen und so weiter. Aber ich habe dann nur einmal eine richtig geile Copy geschrieben und fast immer die gleichen Texte genommen. Also da hätte ich auch, da muss ich auch noch, das sind dann so Sachen, wo ich dann jetzt, okay, ich habe die Zeit freigeschaufelt, dann gehe ich da jetzt rein und mache das jetzt neu, lerne das, meister das, genau wie du das gerade erwähnt hast, weil das macht einfach nur Sinn. Das ist rational so 100% legit, weil du hast eine geilere Copy. Dadurch bleiben 20-30% eher bei dem Video kleben, wo sie sonst nicht kleben geblieben wären. Dadurch kaufen dann 2% mehr. Hast deine Conversion Rate um 2% erhöht, dein ROAS verdoppelt als Beispiel, so, ne? Deswegen ist es schon auf jeden Fall auch ein dicker Hebel. Aber ich bin immer den Weg gegangen mit richtig vielen Creatives. Und dann müsste ich quasi aus diesen 300 Creatives, die ich jetzt gemacht habe, in all dieser Zeit, müsste ich jetzt, das wäre der smarteste Move, denke ich mal, Pareto-mäßig, dass ich sage, okay, ich nehme die 20 allergeilsten Creatives, die richtig Cash eingebracht haben, teste da nochmal brutal viele Copies. Das würde wahrscheinlich auch nochmal einen dicken Hebel machen. Aber das habe ich witzigerweise liegen gelassen, weil da hatte ich selbst nie so krasse Erfolge, sondern ich hatte dann den Erfolg immer mit diesen vielen Creatives. Das hat dann lange, ist dann lange bestehen geblieben. Aber könnte auch sein, dass das nochmal Hebel hat.
Ja, ich möchte mal so, so ein bisschen auf das Thema so Mythen und Klischees eingehen, weil, also ich persönlich, ich habe noch nicht wirklich viel Pinterest-Ads gemacht. Ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, ich habe, weiß nicht, 20.000 Euro oder so mal investiert. Ich würde jetzt niemals von mir behaupten, dass ich Pinterest-Ads rausgefunden habe, wie das richtig gut funktioniert. Du hast ja sicherlich viele Unterhaltungen so mit deinem Netzwerk oder mit Freunden oder wenn du Leute kennenlernst über Pinterest-Ads. Was sind denn da so die häufigsten Klischees oder Mythen, wo du da so mitbekommst, keine Ahnung, Audience-Größe und pipapo?
Was ich oft habe, ist, dass die Leute denken, da, das hatte ich ja auch am Anfang, das ist auch irgendwie gerechtfertigt, dass die Leute denken, da ist kein Geld drin und man kann da nicht viel Geld machen, weil die Leute lassen sich ja nur inspirieren. Aber genau das Gegenteil, die sind teilweise kaufkräftiger als auf Facebook, was auch die Statistiken zeigen, wenn man das mal nachgoogelt, Pinterest hat teilweise kaufkräftigere Leute als auf Facebook, Instagram. Und das ist halt sehr, sehr krass, weil du hast da zwar in Anführungszeichen nur 12 Millionen User, so Deutschland, Österreich, Schweiz. Im Gegensatz jetzt zu Facebook, da hast du, glaube ich, insgesamt 40 Millionen. Deutschland, Österreich, Schweiz, 40, 50, irgendwie so. Und trotzdem sind die halt extrem kaufkräftig. Sieht man einfach nur anhand dessen, zum Beispiel mein One Product Store, jetzt über die letzten 13 Monate, war knapp eine Mio, also knapp 1 Million Umsatz, nur über Pinterest. Und ich hatte insgesamt über die letzten 12, also 13 Monate sind das jetzt, weil es wird jeden Monat wieder mehr. Die letzten 13 Monate waren es 1,7 Mio und 1 Mio von Pinterest und 700k über Facebook, Instagram, Retargeting und so weiter. Und diese 700k kam auch nur zustande, weil die letzten 4, 5, 6 Monate jetzt so sehr viel stark über Facebook geht, was ich meinte, dass die ersten 7, 8 Monate bei mir nur mit Pinterest stark ging. Deswegen, also wenn man sagt so, 100k mit Pinterest mit einem Produkt ist gut oder viel, dann ist es auf jeden Fall machbar, ist viel. Wenn einem das zu wenig ist, dann muss man natürlich noch mit Facebook nachrüsten, dann muss man noch andere Geschichten einfahren. Aber ich sag mal, da sind halt mit Pinterest easy 50 bis 100k drin monatlich, auch schon nur mit einem Produkt. Wenn man dann noch Systeme aufsetzt, Mitarbeiter noch mehr reingeht, was ich jetzt auch gerade mache oder was schon im Hintergrund passiert, dann ist da verdammt viel möglich. Anderer Mythos, was sehr oft ist, dass Leute denken, dass man nur mit Bildern dort Erfolg haben kann. Wie ich auch schon vorhin meinte, einfach die Video-Creatives nehmen, aber in verschiedenen Formaten hochladen und schauen, was am besten performt, die anderen killen. Also genau wie bei Facebook, aber halt nur in verschiedenen Formaten. Und dass man irgendwie spezielle Pins braucht, die super professionell aussehen. Nein, auch nicht. Das ist auch wieder so ein bisschen dieses Thema, wie mit, wenn Leute Werbung sehen, wollen sie es nicht sehen. Es soll echt so, also was heißt soll, aber in meisten Fällen performt es besser, so ein bisschen user-generated. Und ja, das auch dann in den Videos, dass es nicht zu professionell rüberkommt sozusagen. Also man braucht da nicht sowas. Und ja. Ach so, und noch eine letzte Sache ist, was viele oft denken, bei Facebook funktioniert es ja immer mit automatischem Bidding, ne? Also heißt, diesen CPA, da stellst du den ja nicht ein bei Facebook. Der gibt einfach, du sagst den 30, 50 Euro soll der am Tag ausgeben, dann gibt er das auch aus. So, ob der profitabel ist oder nicht, ist egal. Bei Pinterest würde ich immer nur mit dem CPA arbeiten. Das heißt, dass du sagst, Ziel CPA ist, wenn du eine Marge von 20 Euro vor Ad-Kosten hast, würde ich sagen, fang bei 8 an, bei 10, geh langsam hoch, wenn er dein Geld nicht ausgibt. Weil es kann eher sein, dass Pinterest dein Geld nicht ausgibt, der Algorithmus, dann gehst du langsam mit dem CPA hoch. Dafür habe ich einfach mal ein paar Monate gebraucht, um das zu checken. Kein Pinterest-Profi, mit dem man immer da telefoniert, wusste das irgendwie, konnte mir sagen, wie ich mehr Geld ausgeben sollte. Es war noch irgendwie in den Kinderschuhen. Und das ist das, was auch noch so ein Mythos ist, wo viele denken, so automatisches Bidding, also es verbrennt sehr, sehr oft richtig viel Geld. Das sehe ich auch bei vielen Klienten von mir, dass die da automatisches Bidding anhaben und oder Leute, die mit mir sprechen und dann verbrennen die da viel Geld. Hatte ich selbst auch, also ist ekelhaft.
Das glaube ich, ja. Vielleicht noch so als allgemeine Info, du sprichst jetzt hier hauptsächlich von Deutschland selber, oder wenn du sagst, okay, so 100.000 im Monat mit Pinterest-Ads, bezogen jetzt nur auf quasi Deutschland, aber wenn man sagt, okay, man möchte jetzt auch ein bisschen zum Beispiel Land für Land in Europa, vielleicht sogar nach Australien, meinetwegen UK, Kanada, US, da ist natürlich nochmal viel mehr Musik drin, oder?
Ja, da ist noch viel mehr Musik drin, aber bei mir war es nur Dachraum, genau, also Deutschland, Österreich, Schweiz und Österreich, Schweiz habe ich auch erst vor 6 Monaten mit draufgenommen, also hätte ich noch viel früher machen müssen, aber ja, nur Dachraum, so, und Schweiz würde ich immer mitnehmen, weil das sind sehr kaufkräftige Leute und so wie mir viele Steuerberater das jetzt gesagt haben, aber da übernehme ich keine Gewähr für, ist das umsatzsteuerfrei, also weil es von Drittland nach Drittland geht direkt, müsste man sich aber selbst informieren. Also so wie ich mich informiert habe, ist es sogar da frei, also sehr kaufkräftig. Dafür zahlt man meistens dann ein bisschen mehr an Ads oder auch an Versandkosten an die Schweizer, aber die Conversion ist meistens sehr, sehr geil mit den Schweizern.
Yes, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Alright, ich habe noch eine spannende Frage für dich. Und zwar, wie siehst denn du jetzt so die Zukunft mit Pinterest-Ads? Viele strugglen ja aktuell mit Facebook-Ads, auch wegen iOS 14 oder Sommerloch oder was weiß ich nicht allem, warum man Gründe findet, warum eine Performance nicht funktioniert. Aktuell, du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, es gibt noch nicht sowas wie Feedback-Score und so weiter, ist quasi in Anführungszeichen noch so ein bisschen wilderer Westen als Facebook aktuell, beziehungsweise so wie Facebook vor ein paar Jahren mal war. Wie sieht denn so die Zukunft aus von Pinterest?
Gute Frage. Ich schaue mal in meine Glaskugel rein. Nein, weiß natürlich keiner so, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, so dass es ähnlich wie bei Facebook kommen wird, weil der Feedback-Score, den gibt es auch noch nicht ewig, den gibt es nicht seit Anfang an von Facebook. Die haben einfach nur gesehen, dass viele, viele Leute Scheiße bauen und wie du sagst, es gab ja Dropshipping ganz, ganz wilde Westenzeiten in Facebook, Instagram, wo du auch viel schneller viel Geld machen konntest, auch ohne Feedback-Score und allem möglichen. Da kamen auch viele Scammer zustande. Deswegen ist der Feedback-Score auch gut, dass der kommt. Und der wird, bin ich mir sehr sicher, auch bei Pinterest kommen. Und es wird auch gut sein. Es gibt wieder eine Marktbereinigung plus die ganzen schönen Kundenfrauen, ne? Die schönen Frauen, die ganzen Kunden werden nicht abgefuckt. Weil wenn du hier diese 20 Millionen Frauen so großteils abfuckst mit scheiß Produkten, mit Scam und so weiter, ne? Und es gibt keinen Feedback-Score, dann haben die immer weniger Trust, die Conversion Rate wird für alle sinken, also ganz big picture gedacht, ne? Deswegen ist der Feedback-Score an sich gut und der wird, bin ich mir sehr sicher, auch bei Pinterest kommen und dementsprechend sollte man dann auch seine Quali anpassen, weil wenn du gezwungen bist, mit den Feedback-Scores zu arbeiten, so wie bei mir zum Beispiel mit dieser Story, wo ich diesen Hairstyler hatte, dann One Product Store, also es geht nachhaltiges Dropshipping in Anführungszeichen, wo du Vermögen aufbaust, kein Feedback-Score hast, wo du zufriedene Kunden hast. Es muss nicht immer nur dieses ich mache jetzt wieder einen neuen Facebook-Account, ich mache wieder das, diese ganzen Umwege, das ist kein Business, das ist kein Unternehmen, was man wirklich führen kann, skalieren kann und auch exiten kann. Das ist dann ein Business, wenn man es geil exiten kann und der Käufer sich auch keine Sorgen machen muss oder irgendwie, ja, dass morgen alles futsch ist, ne, oder übermorgen. Und so sehe ich das so. Also Pinterest wird wachsen, denke ich auf jeden Fall auch noch. Pinterest wird definitiv wachsen. Seitdem ich auf der Plattform bin, jetzt seit 1,5 Jahren, sind da 3 bis 4 Millionen mehr kommen an Nutzer. Es wird definitiv weiter wachsen, so wie alle anderen Plattformen auch. Und die Leute werden noch kaufkräftiger. Es werden noch viel, viel mehr Dropshipper kommen. Es werden viel E-Commercer kommen. Competition wird härter, jetzt ist die beste Zeit, es ist immer jetzt die beste Zeit.
Das stimmt, und, ja.
Ja, das ist so das, wie ich das so ein bisschen grob sehe.
Sehr cool. Also, Mick, wir sind so langsam am Ende angelangt von der Podcast-Episode. Also erstmal an der Stelle riesengroßes Dankeschön auch für das Teilen. Da waren einige Golden Nuggets mit dabei, die nicht nur für Pinterest-Ads zählen, sondern allgemein für digitales Marketing. Denn das Tolle ist natürlich, das hast du vorhin schön erklärt mit der Winning Formula, dass am Ende des Tages die Psychologie der Konsumenten immer gleich bleibt, egal auf welcher Plattform man jetzt Ads schaltet. Wenn man das einmal so verstanden hat und das einmal so Klick gemacht hat, dann ist es relativ easy auch von einer Plattform zur anderen zu switchen. Natürlich, es gibt immer, wie es an dem Beispiel von TikTok und so, Sachen, die man der Plattform anpassen muss, Content-Style zum Beispiel, aber die Psychologie dahinter, das bleibt immer das Gleiche und das ist natürlich ultra spannend. Wenn jetzt jemand hier sagt von den Zuhörern, okay, ich möchte mehr über Pinterest-Ads lernen oder wissen oder ich möchte auch mal den Mick kennenlernen über Instagram oder sowas, wie kann man sich denn mit dir connecten?
Ja, gerne. Einfach über Instagram schaut man meinen Namen, also Mick Dietrichs, einfach Instagram eingeben und dann da poste ich auch immer motivierende Sachen, Mehrwert über alles Mögliche, E-Commerce, Dropshipping, auch so ein bisschen Mindset immer dahinter, weil spielt auch sehr, sehr viel mit rein. Und genau, kann man gerne schreiben, Fragen stellen, folgt mir. Wie gesagt, Values hau ich raus und genau.
Richtig geil. Mick, ich sag ganz, ganz großes Dankeschön, dass du hier mit am Start warst. Es war mir eine große Ehre und es war sicherlich nicht die letzte Episode mit dir zusammen. Und ich wünsche dir alles Beste und hoffentlich mal auf ein Bierchen hier in München oder in Hamburg, je nachdem.
Und ja, auf jeden Fall. Mach's gut, mein Lieber. Mach's gut, mein Lieber.
Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel 6- bis 7-stellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir ganz genau, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel skalieren zu können. Es sind immer die gleichen 5 Elemente, die du meistern musst, um deinen Onlineshop erfolgreich zu machen. Du willst wissen, welche das sind? Gehe jetzt auf ecomsecrets.de und finde es heraus.